So, da bin ich wieder. Stockdunkel. Ja, als Lehrer geht man auch manchmal dunkel zur Arbeit. Vor allen Dingen im Dezember, ne? Leichter Nieselregen. Was ärgerlich ist, weil ich meinen Schirm in der Schule ablegen lassen. Ja, dumm gelaufen. Ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur- und Gesellschaftspodcast und ein bisschen Reise, Folge Nummer 45. Ja, und die Bäume rauschen richtig gruselig. Spooky nennt man das halt im Osten, ne? Ja, aber ich habe ja dieses Schaumstoffding da drüber, deswegen hört er die Windgeräusche wahrscheinlich kaum. Hoffe ich jedenfalls. Ja, ich wollte mich hier in Folge 45 mit dem Heiligen Geist auseinandersetzen. Ja, der Heilige Geist, das ist ein echt sperriges Thema. Und anhand des Heiligen Geistes werde ich nochmal verschiedene Sachen, was so die christlichen Religionen nennen, es sind ja eigentlich mehrere, ausmacht. Vielleicht auch noch was zur Einigkeit und zur Abgrenzung. Ne? Also die christlichen Religionen waren ja sehr bemüht, sich gegenüber dem Judentum vor allen Dingen abzugrenzen, aber auch gegen dem Heidentum. Das ist wirklich negativ neu am Christentum war halt, dass es enorm intolerant war. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es das vom Judentum übernommen hat, glaube ich eher nicht. Auf jeden Fall während die sogenannten Heiden. Also die Römer religiös ja eher ungeheuer tolerant waren, ne? Die haben sich immer aus den eroberten Ländern die neue Gottheiten geholt und das in ihr Pantheon dann eingegliedert, ne? Die wurden dann also in Rom praktisch immer ein Tempel für die neuen Gottheiten gebaut. Also die waren sehr, sehr tolerant, was Religion anging. Die haben auch nie missioniert, ne? Ja, die sind eher missioniert worden. Also es kam immer mehr Götter sozusagen von außerhalb in den nach Rom, ne? Vor allem in die Mysterienreligion. Auch aus Ägypten kamen die. Ja, und die Christen waren sozusagen die ersten, die so trotzig wie ein kleines Kind aufgestopft haben und sagen, wir sind was ganz Besonderes, ne? Während die Römer sicher eher so ein Bild im Kopf hatten, dass Religion sich entwickelt, ne? Waren die Christen sehr auf dem Trip, wir sind aus dem Nichts entstanden, wir sind was ganz Neues. Das hatte ich ja schon mal bei diesem unsäglichen Theologen da aus den USA, ne, wo ich diesen Fundamentalismus-Podcast gemacht habe. Der war ja auf diesem Trip, ne? Also die Christentum hat von sich, die erste Religion wirklich, die von sich behauptet hat, dass sie nicht synkretistisch wäre, ne? Also, so eine Stimmung übrigens wie im Herbst, aber haben wir im Winter. Ja. Es sind auch immer noch nicht alle Bäume blattlos. Ja, also das war die erste Religion, die von sich allen Ernstes behauptet hat, dass sie nicht synkretistisch ist. Ne? Das ist natürlich absurd. Das ist so offensichtlich absurd, dass man das gar nicht nachvollziehen kann. Weil natürlich ist das Christentum synkretistisch, ne? Aber man wollte sich halt abgrenzen, man wollte was ganz Besonderes sein, ne? Anders sein, das war den Christen immer wichtig. Und deswegen haben sie die Unterschiede versucht aufzubauschen. Und wo es Gemeinsamkeiten gab, das machen wir später noch bei Mutter Maria, wollten sie halt, die haben sie mit Wortklaubereien, da komme ich später noch mal Mutter Maria Podcast zu, mit Wortklaubereien halt versucht, doch noch Unterschiede daraus zu machen. Ne? Damit will ich jetzt nicht sagen, das was Naturalisten im Christentum immer vorwerfen, dass zum Beispiel Maria Isis ist und so ein Quatsch. Ne? Das könnt ihr mal im Internet wirklich, das werde ich bei Mutter Maria auch nochmal besonders sagen, das könnt ihr im Internet nochmal wirklich auseinanderklamüsern. Man kann natürlich bei Ähnlichkeiten, ich habe jetzt auch halt nicht das Wort gefunden, Analogieschlüsse, ne? Man kann jetzt aus Ähnlichkeiten keine Schlussfolgerung ziehen, das geht nicht, ne? Also Isis ist Maria, ist ungefähr auf dem Niveau, da gibt es so eine Logikspiel, ne? Auf der Erde gibt es Leben, ne? Die Venus ist genauso groß wie die Erde. Also gibt es auf der Venus Leben, ne? Das ist also natürlich ein logischer Schluss, ne? Der natürlich bizarr falsch ist, wie man ja auf den ersten Blick erkennt, ne? Und solche Schlüsse kann man auch mit Isis und Maria ziehen. Da gibt es Ähnlichkeiten, aber weiß Gott nicht Gemeinsamkeiten, ne? Ja, und trotzdem hat das Christentum halt sehr darauf angewiesen, auch sich anders zu machen. Ne? Es wollte also nicht mit dem Judentum verwechselt werden. Ne? Das war ganz schön schwierig, weil es dem Judentum halt ungeheuer ähnelt. Ne? Es hat ja das Gottesbild, also nicht das Gottesbild, sondern Jahwe ist ja kein jüdischer Gott, ne? Weil das ist ja der einzige Gott. Also er war nie jüdisch, ne? Aber Jahwe, das Wort und auch die Idee, die dahinter steckt, ne? Also das Gottesbild doch letztendlich, ist natürlich komplett aus dem Judentum übernommen, ne? Logo, Jesus war ja Jude. Ja, und dann wollte man sich, glaube ich, vom Judentum unterscheiden, ne? Und deswegen hat man den Heiligen Geist da noch eingebaut, ne? Eigentlich ist der ziemlich überflüssig, würde ich mal einfach sagen. Da gibt es nämlich eine Menge Probleme. Das erste ist wirklich, ich habe diverse, erstmal ist der Heilige Geist natürlich unter Christen nicht besonders populär. Man spricht jetzt nicht für oder gegen ihn, ne? Aber das, wenn man mal zum Heiligen Geist googelt, jammert da jeder drüber. Also jeder, das ist der, ne, Pfingsten ist ja nicht gerade das populärste Fest, ne, obwohl Pfingsten ja genauso, Weihnachten, Ostern, Pfingsten ist ja eine Reihenfolge. Und Pfingsten dürften die Kirchen absolut leer sein, weil der Heilige Geist einfach sehr sprudelt, ne, da kann keiner so richtig was mit anfangen. Zweitens haben die Christen das gleiche Problem wie bei der Erbsen, ne? Wir verfügen ja über das gleiche Alte Testament, also die Tora wie die Juden, ne? Aber und im Alten Testament ist schon vom Geist über den Wassern die Rede, ne? Also das haben wir ja nicht nur aus dem Neuen Testament, sondern auch aus dem Alten Testament. Es ist klar, dass Jesus das Wort Heiliger Geist benutzt hat, ne? Aber die Juden kennen keine Zweifaltigkeit, ne? Also die Juden haben das gleiche Alte Testament wie die Christen und sie kennen keine Erbsünde und sie kennen auch keine Zweifaltigkeit. Selbst wenn die Juden Jesus Christus jetzt nicht als ganz Mensch gewordener Gott ansehen, was ja so ist, erkennen sie auch nicht den Heiligen Geist als eine Zweifaltigkeit an. Sie müssen ja dann eigentlich an eine Zweifaltigkeit glauben, ne? Aber sie haben nie den Heiligen Geist als etwas anderes interpretiert, als eine der Eigenschaften Gottes, ne? Ich habe ja auch nicht den liebenden Gott jetzt als eigenes, als eine Vielfaltigkeit mit den liebenden Gott gemacht, ne? Da könnte ich ja auch jede Eigenschaft Gottes nochmal als eine Faltigkeit sozusagen interpretieren, ne? Das haben die Juden natürlich nicht gemacht, die Christen ja auch nicht, aber den Heiligen Geist, der meiner Meinung nach nichts weiter ist als eine Eigenschaft Gottes, den haben sie halt zum Teil der Dreifaltigkeit erklärt. Ja, deswegen Dreifaltigkeit. Vielleicht hat das auch was mit Zahlenmystik zu tun, drei, ne? Man wollte nicht sich auf zwei beschränken. Zwei ist so psychologisch irgendwie eine uncoole Zahl, das ist sowieso ganz irre, wie irrational Menschen bei Zahlen sind, ne? Also zwei ist irgendwie eine uncoole Zahl, dual und so, das kommt nicht so gut, deswegen Dreifaltigkeit kommt einfach besser. Und deswegen hat man eine der Eigenschaften Heiliger Geist halt zu einem Teil der Dreifaltigkeit gemacht. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt. Das ist auch für meine Spiritualität extrem unwichtig, wie wahrscheinlich für die meisten Christen, ne? Sonst wären die Kirchen ja Pfingsten gerappelt voll. Aber gehen wir mal davon aus, dass der Heilige Geist eine eigene Teil der Dreifaltigkeit ist. Dann müssen wir erstmal gucken, was ist der Heilige Geist überhaupt, ne? Und ja, wie er dargestellt wird, wissen wir ja, ne? Also in katholischen Kirchen ist immer links Mutter Maria, in der Mitte ist Jesus Christus und rechts ist meistens der Heilige Geist dargestellt als Taube, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wo Gott Vater jetzt untergebracht ist, vielleicht oben, keine Ahnung. Jedenfalls müssen wir da bei Mutter Maria nochmal drauf kommen, ist das ja schon verdächtig, dass Mutter Maria zur Linken und der Heilige Geist zur Rechten ist, ne? Wo doch Mutter Maria gar nicht Teil der Dreifaltigkeit ist, ne? Aber egal, das lassen wir jetzt mal weg. Ja, und der Heilige Geist ist halt der Teil Gottes, ne? Der halt in den Menschen wirksam ist, ne? Allerdings ist er keine Energie und dann kommen wir jetzt zu dem Hauptproblem, den ich bei diesem Podcast ununterbrochen haben werde. Hans Küng, die Evangelikalen, die Katholiken, jeder einzelne Theologe hat zum eigenen Heiligen Geist offensichtlich eine ganz eigene Meinung. Das kommt einem so ein bisschen davor, als wenn Menschen miteinander reden. Also es kommt mir oft so vor, bei diesen Erklärungsversuchen, als wenn... Das passiert mir als Lehrer ja ganz selten, aber in einem Referendariat ist es mir einmal passiert. Als wenn ich Schülern, etwa, also in der Hauptschule passiert es einem selten, an der Uni sicher öfter als Prof, als wenn ich Schülern etwas erklären muss, was ich selber nicht genau verstanden habe. Das ist ja immer sehr problematisch, ne? Das passiert, wie gesagt, das ist mir im Referendariat einmal passiert. Da fängt man an, sehr, sehr verfusselt zu reden. Ne? Also eigentlich müsste man sagen, ich habe das gar nicht verstanden, ich weiß gar nicht, worum es geht. Ne? Das kann man ja im Referendariat jetzt so nicht machen. Ne? Und deswegen fusselt man da so ein bisschen rum. Ja, und so kommen mir die Theologen auch vor. Ich habe das Gefühl, dass die Theologen selber nicht verstanden haben, was der Heilige Geist ist. Und sich deswegen so sonderbar ausdrücken, und sich deswegen so sonderbar ausdrücken, ne? Also ich hatte das im Referendariat mal, ich sollte ein Referat im Seminar halten und da hatte ich das Thema nicht verstanden so richtig. Das lag vielleicht auch daran, dass einige pädagogischen Fachthemen wirklich ein bisschen abgespaced sind, ne? Die Leute haben ja in der Uni auch immer das Problem, sie müssen irgendwie was Besonderes veröffentlichen, ne? Sonst kommt man nicht nach vorn. Egal wie hingewrungen das ist, ne? Und wenn man Dinge nicht verstehen hat, dann kann man sie natürlich auch nicht gut erklären, ne? Das ist ja klar, ne? Dann kann man sie eigentlich gar nicht erklären. Was macht man? Man drückt sich möglichst vage aus, ne? Damit das nicht auffällt, ne? Das ist ein Phänomen, das sich sicher häufiger feststellt, ne? Und ja, und so kommt mir das bei dem Heiligen Geist vor. Alles, was ich im Internet zum Heiligen Geist gefunden habe, kommt mir so vor, als wenn die Leute, die das da versuchen zu erklären, selber gar nicht wissen, wovon sie reden. Ja, also, ja. Weil nämlich der Heilige Geist aus der Bibel heraus destilliert wurde aus, ich glaube, wenn es 50 Textstellen sind, ist es viel, ne? Eigentlich ist das auch immer eine Eigenschaft Gottes, ne? Also das ist nicht auseinanderzudröseln. Also was der Unterschied hier zwischen Gott Vater und der Heilige Geist ist, das ist wenn überhaupt eine Nuance, also eine winzige Nuance, wenn überhaupt. Und da ist es natürlich schwierig herauszudestillieren, was das jetzt eigentlich ist. Ja, und natürlich gab es ja, bei Christen sind ja echt unglaublich, eben weil sie so einen Absolutheitsanspruch haben, das hat sie ja so intolerant gemacht, und weil sie ja ständig die Häresie verfolgt haben, gab es natürlich auch beim Heiligen Geist, ne, Abspaltung. Also, bis heute, ne, also so wie es Leute gibt, die die Gottesebenbildlichkeit von Jesus leugnen, oder nicht leugnen, sondern ob die das anders sehen, ne, leugnen heißt ja, dass es eine Wahrheit gibt, also die das anders sehen, so gibt es auch Leute, die den Heiligen Geist ablehnen, ne. Die gab es immer, die sind natürlich verketzert worden von Rom und von der orthodoxen Kirche vermute ich auch. Und ja, die gibt es halt bis heute. Ich denke mal, den meisten Gläubigen geht der Heilige Geist am Punkt vorbei. Ne? Kirche, Pfingsten dürfte überhaupt keiner in die Kirche gehen. Das ist für gläubige Menschen nicht wichtig. Ne? Ja, und es ist ungefähr so, ich hatte noch einen Vergleich. Es gibt ja Ich hatte ja schon in dem einen Podcast erzählt, dass der Mensch aus dem Körper und der Seele besteht, ne? Und es gibt noch eine Richtung, ich weiß nicht, von, also Theorie nennen wir das mal, dass der Mensch halt aus Körper, Geist und Seele besteht, ne? Man kann also Geist und Seele nochmal aufsplittern, wenn man das will. Ich halte diese Differenzierung für restlos überflüssig. Ich mache die auch nicht. Ich denke, rede immer von Körper und Seele, und deswegen fällt es mir auch sehr schwer, zwischen Gott Vater und dem Heiligen Geist einen Unterschied zu finden. Also das fällt mir sehr schwer, das ist mir sogar unmöglich, muss ich sagen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass man sich unter dem Heiligen Geist, also da redet man immer von Atem und so, Atem Gottes, ne, dass das ist, ne, und da haben wir jetzt wieder das Abgrenzungsproblem, denn das wird von Christen wieder vehement geleugnet, nicht von allen natürlich, aber von vielen Theologen, und wurde, glaube ich, auch mal als ketzerisch. Wer jetzt bei Heiligen Geistern sowas ähnliches wie Qi denkt, ne, Tai Chi kennt er vielleicht, oder das Qi, ne, ich weiß nicht, das kann man verschieden aussprechen, ne, das ist diese Energie, diese Lebensenergie Gottes, der Atem Gottes, ne, also Tai Chi wäre dann der Heilige Geist, dann könnte man das wirklich noch von Gott auseinanderdröseln. Also Gott ist halt der Geist, also der Intellekt sozusagen, ne? Alles was, und Qi ist die Kraft, mit der Gott in der Welt wirksam ist, ne? Das wäre dann eine Heilige Geistinterpretation, mit der ich viel anfangen könnte. Das Einzige, was ich überhaupt noch verstehen würde. Also Kraft Qi, ne? Aber das wird vehement abgeleugnet, ne? Also gerade die Evangelikalen bestehen sehr darauf, dass der Heilige Geist eine Person ist. Und Qi ist ja keine Person, ne? Also bei Tai Chi, Leute, die Tai Chi praktizieren, die sehen das ja nicht als Person, ne? Aber die Evangelikalen bestehen darauf, dass der Heilige Geist eine Person ist, weil der nämlich in der Bibel etwas tut, ne? Der Heilige Geist kam über die Menschen, also das ist eine bizarre, übrigens eine ganz bizarre Schlussfolgerung, weil Energie tut ja auch etwas, ne? Also eine Kraft wirkt, ne? Aus der Tatsache, dass eine Kraft wirkt in der Physik, ziehe ich ja nicht die Schlussfolgerung, dass die Kraft eine Person ist, ne? Das ist ja bizarr. Aber das machen die Evangelikalen und Christianisten mit dem Heiligen Geist. Der macht ja alles möglich in der Bibel. Der kann über die Menschen und so, ne? Der hat ja auch Jesus gezeugt sozusagen, ne? Und deswegen muss er eine Person sein. Das ist natürlich eine völlig irre Schlussfolgerung. In dem Buch Die Hütte, ein Wochenende mit Gott, wird also der Heilige Geist als Asiatin dargestellt. Als Mensch also auch als Person. Also es ist scheinbar ein breiterer Konsens unter Christen, dass der Heilige Geist auch eine Person ist, ne? Also alle drei Facetten der Dreifaltigkeit sind eine Person. Aber das mag natürlich auch an dieser Abgrenzungsproblematik liegen, ne? Das mag natürlich auch an dieser Abgrenzungsproblematik liegen, man wollte sich ja vom Heidentum immer unterscheiden, ne? Und göttliche Kräfte und so, das wäre alles zu heidnisch gewesen. Deswegen ist das jetzt, um wieder was ganz Besonderes zu sein, halt auch eine Person, ne? Ja, personaler Heiliger Geist, das ist natürlich noch schwerer zu verstehen, ne? Aber okay, das geht natürlich schon, also da mache ich wieder den Denkfehler, nur weil ich Dinge schwer verständlich finde oder sie nicht in meine Wirklichkeitskonstruktion passen, heißt das ja nicht, dass es die nicht geben kann, ne? Also ich hatte ja schon mal, ne, die Einsteinsche Relativitätstheorie. Die ist auch schwer zu verstehen, die wirkt auch nicht besonders plausibel auf mich. Aber es könnte ja auch sein, dass sie wahr ist, das wissen wir natürlich nicht, ne? Also wahr ist sie mit Sicherheit nicht, das wissen wir schon. Aber es könnte ja sein, dass sie einen Ausschnitt aus der Realität halt abbildet. Oder sich hier wenigstens annähert. Ja, also der Heilige Geist wird von Evangelikalen, ich weiß nicht, ob es von den Lutheranern so ist, halt auch als Person gesehen. Aber viele nehmen den Heiligen Geist Atem Gottes halt, und damit kann ich was anfangen, als Qi, ne, als Energie, als Kraft wahr, Gottes Kraft, ne, die in den Dingen wirkt. Ne? Okay, nicht nur jetzt als Energie wirkt, sondern halt auch als Geist. Ne? Wenn ich, also da kam ja über die Jünger der Heilige Geist, ne? Und gebrachte Erkenntnisse. Ne? Also der Heilige Geist ist also offensichtlich ein Weg Gottes, mit den Menschen zu kommunizieren. Ne? Ja, aber ich habe halt Schwierigkeiten mit der Idee, dass er ein eigenständiger Bestandteil ist. Ne? Okay, das ist aber einfach nicht das Problem. Ich denke mal, das Problem an viele, weil, wie gesagt, der Heilige Geist ist nicht besonders populär. Ne? Und es gibt immer noch das Problem wie bei der Erbsünde halt, dass der Heilige Geist ebenso wie die Erbsünde von Christen aus dem Alten Testament abgeleitet wird, ne? Und aus dem Neuen auch, aber vor allen Dingen halt auch aus dem Alten und von Juden halt nicht, ne? Wenn Juden das Neue Testament lesen und Jesus spricht vom Heiligen Geist oder die Apostel, dann würden Juden das nicht als Teil deiner Zweifaltigkeit sehen, sondern einfach als eine Eigenschaft Gottes, eine von den vielen. Und das gilt für die Moslems natürlich auch. Ne? Die Moslems glauben ja nicht an eine Zweifaltigkeit. Die haben Jesus ja nicht als ganz Mensch gewordenen Gott anerkannt. Aber sie haben auch nicht den Heiligen Geist anerkannt. Ne? Für die Moslems ist der Heilige Geist einfach nur eine Eigenschaft Gottes. Eine von ganz, ganz, ganz vielen. Ich glaube, die Moslems reden von 99 Eigenschaften Gottes, ne? Also da ist ja nur eine von ganz, ganz, ganz vielen, ne? Obwohl das Wort Heiliger Geist auch im Koran erwähnt wird. Moslems und Juden haben halt die Entscheidung gefällt, Gott jetzt nicht als vielfältig wahrzunehmen, ne? Sondern sie sind sehr auf diesen Monotheismus fixiert, ne? Den man auch als starr bezeichnen kann. Denn natürlich bin ich als Mensch auch vielfältig. Ne? Also ich habe keine Probleme, mir Gott vielfältig vorzustellen, weil der Mensch, der nach seinem Ebenbild geschaffen wurde, ja auch vielfältig ist, ne? Und gleichzeitig eins. Ne? Also wir sind ja nicht... Ja, wir sind halt vielfältig. Ne? Ich wollte gerade, das Gegenteil von vielfältig ist einfältig. Aber das hat im Deutschen natürlich eine andere Bedeutung. Ne? Also wir sind halt vielfältig und das macht uns natürlich als Menschen aus. Nicht nur, aber macht uns auch aus. Und Gott ist halt auch vielfältig. Ne? Also zumindest Dreifaltigkeit ist angesagt. Ich glaube ja klammheimlich an eine Vielfaltigkeit, aber da kommen wir später zu. Ich darf das auch klammheimlich glauben, weil wir leben ja in toleranten Zeiten und jeder darf sich ja seine eigene Patchwork-Religion zusammenstricken, die am besten zu ihm passt. Ne? Das hat jeder schon immer gemacht, aber heute ist es halt auch offiziell erlaubt, was, wie ich finde, ganz erholsam ist. Ne? Ja, wie gesagt, die Funktion des Heiligen Geistes nochmal kurz zusammengefasst. Er kann uns zur Erkenntnis verhelfen. Ne? Er wirkt in der Welt. Das ist eine seiner wichtigsten Eigenschaften, glaube ich, dass Gott durch den Heiligen Geist in der Welt wirksam ist und in den Menschen wirksam ist. Ne? Er ist in uns Menschen drin. Ne? Er ist eventuell eine Person, das wissen wir nicht. Ne? Also viele behaupten das. Warum nicht? Ich kann mir das, ja, von mir ist es auch eine Person. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Ne? Ein Müllauto verfolgt mich. Ich stelle mal ab, ist zu laut. Also ist eventuell eine Person. Und da ich als Christ mich nicht so zwanghaft von anderen Religionen abgrenzen muss und die Besonderheit des Christentums für mich eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Und damit bin ich eigentlich schon wieder am Ende. Also eigentlich sage ich jetzt, eigentlich ist ja so ein Wort, wo man den Satz mit sozusagen außer Kraft setzt. Ich bin natürlich nicht am Ende. Sondern aus der Heilige Geist leite ich jetzt noch eine ganze Menge andere Podcasts ab. Vor allen Dingen den nächsten. Wie gesagt, es gibt viele Evangelikale, die sich der Heilige Geist halt auch als Person vorstellen. Und da muss man verschiedene Sachen auseinanderdröseln. Also einmal ist der Heilige Geist meiner Meinung nach viel damit zu tun, dass sich das Christentum immer so zwanghaft gegenüber dem Judentum abgrenzen möchte. Ne? Und da immer noch irgendwie was, eine Extrawurst sich gebacken hat, ne? Also zum Beispiel mit der Sünde, ja, aus dem Alten Testament, die haben das gleiche Alte Testament wie die Juden, trotzdem haben sie die Erbsünde, ne? Und die Juden haben ja aus dem Alten Testament eben nicht den Heiligen Geist abgeleistet, die Christen aber sehr wohl. Das ist, glaube ich, ein Phänomen, das junge Religionen immer haben. Wenn eine Religion neu entsteht, dann überbetonen sie die Unterschiede unglaublich, um sich halt eine Grenze zu verschaffen. Ne? Man möchte ja Struktur haben. Ne? Also Mann ist jetzt so eine Verallgemeinerung. Der Mensch, ne? Ich glaube, das kann man auf den Menschen verallgemeinern. Der Mensch ist ja schon darauf angewiesen, ein Stück weit seine Umwelt zu strukturieren. Und wenn man Gemeinschaften bilden will, dann neigt man sehr stark dazu, sich abzugrenzen. Ne? Und abgrenzen tut man sich natürlich immer über die Unterschiede. Ne? Und deswegen haben junge Gemeinschaften immer die Tendenz, die Unterschiede sehr, sehr zu betonen. Und deswegen hat das Christentum halt die heilige Dreifaltigkeit entwickelt, um sich halt gegenüber dem Judentum abzugrenzen. Ne? Ich habe gestern einen sehr interessanten Fernsehbericht. Also ich gucke ja kein Fernsehen, aber ich habe mir ein YouTube-Video von Arte, glaube ich, aus dem Internet gezogen über den guten alten Apostel Paulus. Ne? Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es war eine Wirklichkeitskonstruktion, also eine Sicht auf die Wirklichkeit. Paulus war halt sehr darum bemüht, sich gegenüber dem Judentum abzugrenzen. Ne? Er wollte halt, was ich wollte, weiß ich nicht, aber es lief ja darauf hinaus, dass eine Weltreligion entstand. Und die Weltreligion konnte natürlich leichter entstehen, wenn man die jüdische Tora halt nicht beachtet. Ne? Was für mich als Mann ungeheure Vorteile hat. Ne? Also dank dem Apostel Paulus, und da habe ich ihm ja schon mal einen Dank ausgesprochen, bin ich nicht beschnitten, ne? Das ist ja schon mal gut. Also Paulus war ja nicht nur schlecht. Ne? Und meine Lieblingsspeise ist ja Schweineschnitzel. Ne? Und auch das verdanke ich dem Apostel Paulus, dass ich diese Speise überhaupt kennenlernen durfte. Ne? Weil wenn sein Gegenspieler Jakobus, ne, der Bruder von Jesus, sich durchgesetzt hätte, dann wäre ich jetzt beschnitten und hätte mein ganzen Leben lang kein Schweinefleisch gegessen. Oder ich wäre halt kein Christ, weil die Religion sich nicht durchgesetzt hat. Wir wissen das nicht. Das natürlich, das darf man ja in der Geschichte ja nicht machen, wenn dann Konstruktion. Ne? Ja, auf jeden Fall bin ich Paulus wirklich dankbar, dass ich nicht beschnitten bin. Ja, aber Paulus wollte sich halt gegenüber dem Judentum abgrenzen und deswegen hat man die Tora da teilweise anders interpretiert. Es ist natürlich ein bisschen stumpf, sich immer bei Unterschiede abzugrenzen, das braucht man nicht, ne? Also es ist nicht nötig, ne? Ich bin kein Individuum, weil ich mich von anderen unterscheide, sondern ich bin einfach so ein Individuum, ne? Ja, ist einfach so. Das kann man zwar schwer denken, ne? Also der Mensch ist echt schon stark darauf angewiesen, aber es ist halt so. Ich bin einfach so ein Individuum, ne? Wenn man mich klonen würde, 1:1 kopieren geht ja nicht, weil ich nur eine sterbliche Seele habe. Aber nehmen wir mal an, Gott würde mich mit Seele kopieren, ne? Und neben mir stand noch ein Oliver, der ja identisch wäre mit mir in dem Fall. Dann würde ich ja nicht aufhören, als Individuum zu existieren. Ist ja Schwachsinn. Für mich wird sich eigentlich gar nichts verändern. Trotzdem ist es Menschen halt wichtig, anders zu sein. Fragt mich nicht warum. Mir ist es irgendwie auch wichtig. Ne? Ein bisschen kokettiert man ja auch damit, weil man ja auch besonders sein möchte. Wahrscheinlich ist es ein Restbestand an Narzissmus, den der Mensch so mit sich rumschleppt. Ne? Man möchte halt was Besonderes sein. Und was Besonderes ist man halt, wenn man anders ist. Wenigstens in winzigen Teilbereichen. Ne? Ja, und das ist bei Religion halt genauso. Ne? Also Religionen wollen auch anders sein. Und je größer sie werden, umso lässiger werden sie in der Richtung. Ne? Also das Christentum hat heute kein Problem mehr damit, interreligiös tätig zu sein. Ne? Also sie haben diese Berührungsängste halt verloren ein Stück weit. Ne? Weil die halt etabliert sind. Ne? Also je etablierter man ist, umso lockerer kann man das sehen. Da gibt es ganz viele Beispiele für. Ich werde euch noch ein paar geben, weil es halt ein ganz interessanter Gesichtspunkt ist. Aber jetzt hebe ich erstmal Asche ab, brauche frisches Geld tanken. Und dann gehe ich durch den Westpark zur Arbeit. Knapp heute wird das, aber egal. Ja, und wenn man dann arrivierter ist sozusagen, also ein bisschen etablierter, dann kann man das alles ein bisschen lockerer sehen. Ne? Da gibt es zig Beispiele für. Ne? Und je fundamentalistischer eine Gemeinde, umso mehr besteht sie auf Unterschied. Aber oft, nicht immer, hat das auch was mit dieser Abgrenzungsproblematik zu tun. Also Beispiele, gefährlich gut. Also wie gesagt, als das Christentum entstand, da haben sie diese Unterschiede wahnwitzig überbetont. Heutzutage versucht das Christentum, natürlich nicht das Christentum, aber die große evangelische Kirche und auch die katholische Kirche, erkennt sozusagen langsam, dass die Unterschiede zwischen Christentum und Judentum natürlich nicht so gravierend sind, wie das immer betont wurde. Ne? Und es gibt interreligiöse Dialoge, ne? Und man sieht das alles etwas weicher. Ne? Die neu entstandenen, die evangelikalen Kirchen sind ja alle etwas jünger, ne? Und missionieren ja auch wie blöde. Und Mission muss man ja immer mit einem Unterschied begründen. Ne? Ich kann ja schlecht zu den Katholiken sagen in Südamerika. Wir sind Christen wie die Katholiken, kommt doch zu uns. Ne? Dann würden die sagen, ja wieso, ne? Können wir doch katholisch bleiben. Also werden die Unterschiede dramatisch überbetont. Ne? Damit man sich halt abgrenzen kann. Und das mussten natürlich die Lutheraner auch machen. Die Lutheraner haben dann zum Beispiel einen Kniff gefunden, dass sie sich gegenüber den ganzen Heiligen abgegrenzt haben. Man wollte die Unterschiede betonen, also wurden die zu Bilderstürmern, haben die ganzen Heiligenstatuen aus der Kirche rausgeschmissen und gesagt, hier, wir sind die Reinen, die Edlen, die Guten. Und der Unterschied ist, wir beten halt nicht zu den Heiligen, da diskutieren die heute noch drüber. Ne? Luther war eigentlich ein großer Verehrer von Maria. Hat dann aber wirklich diesen Unterschied halt überbetont. Ne? Sie würden also Mutter Maria ganz anders sehen als die Katholiken. Ne? Und dann gab es eine interessante Gegenreaktion, also zwei interessante Gegenreaktionen. Also die Katholiken haben irgendwie eingesehen, ja, das ist zwar vielleicht mit dem Marianismus nicht so ganz knorke, wie wir uns das immer gedacht haben, ne? Und haben sich den Lutheranern angenähert. Das hat ihnen aber nichts genützt. Also sie haben gar nicht gepeilt, dass die Lutheraner ja dieses Antimarianische nicht machten, weil sie irgendwie die Wahrheit entdeckt hatten, sondern um sich als was ganz Besonderes darzustellen. Das war ja das Motiv. Man wollte halt anders sein. Ne? Sonst macht das ja keinen Sinn, eine andere Kirche zu gründen, wenn man nicht anders ist. Ne? Daraufhin haben die also immer weiter, also die wollten am Ende wahrscheinlich, dass Maria ganz aus der Bibel gestrichen wird, das ist jetzt übertrieben. Aber das Entgegenkommen nützte den Katholiken nichts. Ne? Die Lutheraner und auch die Calvinisten und die sämtlichen evangelischen Kirchen haben das Antimarianische dann immer weiter auf die Spitze getrieben. Ne? Bis die Katholiken ganz interessant gegenreagiert haben. Die haben dann nicht mehr gesagt, okay, wir hauen jetzt die Maria ganz aus unserem Programm, sondern die haben praktisch gesagt, okay, wenn uns das hier nichts nützt, Maria aus dem Programm zu tun, ne, dann packen wir sie erst recht ins Programm. Ne. Und dann haben die Katholiken festgestellt, dass natürlich Maria auch ein Alleinstellungsmerkmal der katholischen Kirche ist und in der Konkurrenz zu den Lutheranern eigentlich ganz nützlich. Und dann gab es also eine Art katholische Gegenbewegung. Ne. Wir sind das Original. Maria ist das Original, die Himmelskönigin. Und dann sind die Katholiken erst recht so richtig auf den Maria-Trip gekommen, ne? Und haben das stark in den Vordergrund gestellt. Also erst haben sie versucht entgegenzukommen, festgestellt, das nutzt sowieso nichts, ne? Weil die Lutheraner wollten ja, also die Evangelien jetzt mal allgemein, wollten ja diesen Unterschied überbetonen, ne? Und dann sind sie halt zurückgerudert, ne? Heute ist es nur bei stark missionierenden Gemeinschaften noch ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal der evangelischen Kirche, dass da halt Maria ganz aus dem Programm geflogen ist. Ne? Da kriegen die richtig Zähne knirschen, ne? Götzenanbeterei und so. Das sind immer das Merkmal von jungen, nicht arrivierten Gemeinschaften, die sich versuchen abzugrenzen, um zu wachsen. Wenn man dann eine gewisse Größe erreicht hat und praktisch den Nachschub an Leuten aus sich selbst heraus, wenn man also sozusagen arriviert ist, dann kann man das etwas lockerer sehen und sieht das auch üblicherweise etwas lockerer. Da gibt es also ganz, ganz viele Beispiele für, aber das mit Maria ist ein ganz witziges. Und zum Beispiel die Neuapostolen fallen mir da spontan ein. Also die Neuapostolen waren sehr aggressiv, sind sie immer noch, aber nicht sehr so aggressiv. Die waren also nicht interkonfessionell unterwegs, ne? Weil sie sich halt sehr stark abgrenzen wollten und auch abgegrenzt haben. Und jetzt haben sie eine gewisse Größe erreicht, ne? Die sind ja keine Splittergruppe mehr, sondern haben eine gewisse Größe erreicht und werden sich sicher in den nächsten Jahrzehnten auch an den interkonfessionellen Dialog beteiligen, weil sie halt etabliert sind, ne? So ist das halt. Ja, das ist also diese Tendenz, sich anders zu fühlen. Und deswegen ist einer der nicht der Grund für die Dreifaltigkeit. Der Grund für die Dreifaltigkeit ist wahrscheinlich, dass die Dreifaltigkeit existiert oder vielleicht auch eine Vielfaltigkeit, wir wissen ja nicht, aber auf jeden Fall ist das nicht der Grund für die Dreifaltigkeit. Aber es ist der Grund dafür, dass Paulus die Dreifaltigkeit so in den Vordergrund gestellt hat, ne? Als Alleinstellungsmerkmal der katholischen Kirche. Nicht der katholischen, doch damals war es die katholische, also die einzige Kirche, also als Alleinstellungsmerkmal des jungen Christentums, ne? Um sich vom Judentum halt abzugrenzen. Das müssen neue Religionsgemeinschaften machen, weil sonst verschwinden sie ja wieder, ne? Ja, so ist das. Gut, aber ich wollte noch, das werde ich nämlich jetzt überleiten zum nächsten Podcast direkt. Wir haben es halt mit Artikeln auch zu tun, ne? Also der Heilige Geist, ne? Ist ja männlich konnotiert, also wenn der Heilige Geist eine Person ist, ne? Dann ist er über den Artikel, ne? Definitiv männlich konnotiert. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, die Heilige Geistin gibt es halt nicht. In der Tat, das gibt es nicht. Ist halt zufällig Artikel der, ne? Was heißt zufällig? Aber es ist halt der Heilige Geist, ne? Der Geist, ne? Die Geistin gibt es nicht. Aber trotzdem, das werde ich dann im nächsten Podcast nochmal auswalzen, ist es wirklich so, dass der Artikel oft entscheidet, wie man sich etwas vorstellt. Ne? Also wenn man sich den Heiligen Geist als Person vorstellt, ist die erste Assoziation männlich. Ne? Obwohl die feministische Theologie oft sagt, es gibt Kirchen, aber es ist halt nicht Standard, aber es gibt Kirchen, da wird der Heilige Geist als Frau dargestellt. Und wir hatten ja schon gesagt, im Buch Die Hütte hat der Autor ihn halt auch als Frau dargestellt. Ne? Aber das ist ein Trick, um das doch sehr patriarchalische Christentum halt so ein bisschen zu anzuhübschen. Das ist wirklich anhübschen, weil es definitiv ursprünglich nicht so gemeint war. Also ich bin mir sicher, dass wenn der Paulus, ich weiß nicht, ob Paulus sich den Heiligen Geist personal vorgestellt hat, aber wer immer sich da zu Zeiten der Juden, also zu der damaligen Antike, den Heiligen Geist vorgestellt hat, wenn er sich ihn als Person vorgestellt hat, dann als Mann. Und wenn er jetzt mehr eine Energie ist, so à la Qi, ne? So von Tai Chi, Chi Chua Chi ist ja diese asiatische Energievorstellung. Wenn er sowas ist, dann müsste man echt überlegen, gibt es weibliche und männliche Energie. Das Fass machen wir, wie gesagt, im nächsten Podcast mal auf, ne? Ja, das müssen wir halt aufmachen, das Fass. Ja, und deswegen werden wir jetzt den Heiligen Geist abschließen. Das trifft sich auch ganz gut, weil ich schon dann wieder an der Anionstraße bin. Ja, das war noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast, ne? Folge Nummer, weiß ich nicht mehr, müsst ihr mal gucken im Titel. Also Folge weiß ich nicht mehr, müsst ihr mal gucken, wie die heißt. Also am Anfang des Podcasts könnt ihr auch zurückspulen, habe ich es mit Sicherheit gesagt, ja. Wenn es euch gefällt, das Thema war wie gesagt der Heilige Geist, ne, oder die Heilige Geistin, könnt ihr euch jetzt aussuchen. Oder das Heilige Geist, könnte man ja auch sagen, aber wie gesagt, das Fass machen wir im nächsten Podcast auf. Ja, wenn es euch gefallen hat oder Ergänzungen habt zum Heiligen Geist, wie gesagt, viel ist mir zum Heiligen Geist ja gar nicht eingefallen, dann schreibt mir eine E-Mail unter eilig-podcast@yahoo.de. 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 Ja, bis zum nächsten Podcast. Alles Gute. Tschüssi, Kowski.